Gut, wir kommen heute zum Schluss vom Buch Richter und wir möchten nochmals das ganze Buch durchgehen, abrisshaft, um das, was wir ja gesehen hatten, diese geistliche Bewegung, diese Blüte, die da war, die dann zerstört wurde, auch diese geistliche Intervalle nochmals zu beobachten, die ja immer kürzer wurde, je länger wir in dem Buch vorwärts gingen. Und zwar, wenn man jetzt einsteigt und ins erste Kapitel reingeht, dann sind wir ja am Ende vom Buch Josua. Wir hatten ja im Josua dieses Buch, das in zwei Teile geteilt war, das wir betrachtet hatten. Dieses Buch hat ja eine große Rolle gespielt, wo es darum ging, im ersten Teil Sieg über Sünde zu haben. Das haben wir gesehen. Alles, was Israel im Körper geschieht, geschieht uns im Geist. Diese schattenbildliche Regel der Schriftauslegung, die haben wir ja gesehen. Wir haben gesehen, wie hier letztendlich der Kampf gegen die Sünde war, bis dann Sieg war über die Sünde. Dann teilt sich ja das Buch Josua ziemlich stark in der Mitte ungefähr, ein bisschen weiter hinten. Und dann kommt der zweite Teil, wo das auserwählte Volk nicht bloß Sieg über Sünde hat, sondern wo das auserwählte Volk seinen priesterlichen Dienst antritt und dann langsam beginnt, Gott zu dienen, so wie es Gott will. Also das war der Schluss vom Buch Josua. Das Volk Gottes hat Sieg über Sünde, das Volk Gottes ist in seiner Berufung, das Volk Gottes ist in absoluter Blüte. Wenn man ins Buch Richter einsteigt, stufenlos, dann sieht man etwas. Josua ist jetzt gestorben. Das heißt, es bricht jetzt langsam die zweite Generation an. Und das ist auch das, was in der Kirchengeschichte passiert ist. Nachdem die Apostel gestorben sind, nachdem die Jünger Jesu tot waren, nachdem selbst, ich sag's mal, die Augenzeuge weg waren, dann ist in der Urgemeinde etwas passiert. Dann ist diese, ich sage mal, diese Wurzel des Bösen hineingekommen. Selbst die Schüler vom Jünger Johannes, also vom Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, der letztendlich das Johannesevangelium geschrieben hat und auch die Johannesbriefe, selbst die Jünger von ihm, bei denen findest du bereits diese Verdorbnis, die dann einbricht. Das heißt, es ist genau das Gleiche, was in der Kirchengeschichte passiert ist. Das Volk Gottes ist da, es ist Sieg über Sünde, es ist letztendlich die Blüte der Gemeinde und dann beginnt ein langsamer Zerfall. Und der Zerfall, der schreitet dann immer weiter fort. Wenn man hier jetzt reingeht, dann sieht man etwas. Nach dem Tod Josuas in Vers 2 heißt es, Juda soll ausziehen. Sieh, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Da hat es normale Gläubige. Und der normale Gläubige wird in der Regel durch Juda symbolisiert. Juda ist der Stamm, wo der Messias herkommt. Das ist der Stamm vom Herr Jesus. Es ist letztendlich in der Bibel immer die gute Seite, die geistliche Seite. Israel selber ist in der Regel die fleischliche Seite. Das ist auch die Trennung von den zwei Königreichen in den Königsbüchern. Und hier sieht man Juda, die Geistlichen haben noch die Oberhand. Und sie vertrauen auf die Verheißung Gottes. Gott sagt, das Land ist in eurer Hand, zieht los und greift es an. Vers 4, es heißt, da gab der Herr die Kananiter und die Perisiter in ihre Hand. Das heißt zu Deutsch, sie haben hier Sieg. Sie fragen nach Gott, sie fragen nach der Verheißung. Sie haben wirklich absolute geistliche Sieg. Hier sieht man dann auch die Geschichte von Kaleb. Hier ist noch geistlicher Hunger in Vers 15. Hier wird noch nach Wasserquelle verlangt. Die normalen Geistlichen haben Hunger nach dem Wort Gottes. Sie möchten Wasser des Lebens, sie möchten mehr. Das ist der Normalzustand für eine Gemeinde, die letztendlich geistlich richtig steht. Sie hat Hunger nach dem Wort Gottes. Mit das Dramatischste, was passieren kann in der Kirchengeschichte und auch in der Geschichte einer Gemeinde, ist, wenn sie keinen Hunger mehr nach dem Wort Gottes hat. Dann geht es abwärts. Ich habe es erlebt, wenn die Gemeinde frisch erweckt wurde, wenn Erweckung war. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war in einer Gemeinde, die war relativ neu, viele Frischbekehrte. Ich habe 2 Stunden altes Testament gemacht, relativ verdichtet. Ich mache heute vielleicht 30 Bibelstellen, ich habe früher 70, 80 gemacht, das Dreifache, wenn es sein musste. Und das Interessante war, mir wurde es zu viel. Ich habe dann die Gläubigen gefragt, soll ich aufhören? Sind die alle Trinker unter den Kopf geschüttelt und gesagt, nein. Ich habe gehofft, dass sie Ja sagen, gell? Aber es ging dann weiter. Und zwar das Problem ist einfach, wo wirklich Erweckung ist, da ist Hunger nach dem Wort Gottes. Und das siehst du hier, da ist Hunger. Hunger nach dem Wort Gottes. Und man sieht dann auch 17, ein wunderbares Bild für Gemeinschaft, Juda und Simeon, die zwei Brüder, diese zwei geistlich Positive, sie haben Gemeinschaft miteinander. Und in Vers 19 erobert dann Juda das Gebirge. Das heißt, da ist Sieg. Da ist dann letztendlich Offenbarung. Gebirge steht immer für Offenbarung. Gott hat sich immer auf den Bergen offenbart. Das heißt, da ist eine Gemeinde, die hat Hunger nach dem Wort Gottes. Also Gemeinde jetzt als Ganzes. die hat Hunger nach dem Wort Gottes, die hat letztendlich Gemeinschaft miteinander und die hat letztendlich auch das, was man Offenbarung nennt. Das heißt, Gott offenbart sie hier. Vers 22, Bethel, das Haus Gottes spielt eine Rolle. Immer wenn Erweckung ist, immer wenn Menschen Hunger nach dem Wort Gottes haben, immer wenn letztendlich Herrlichkeit Gottes da ist, dann spielt auch die Gemeinde eine Rolle. Und zwar, dann gehen wir nicht in die Gemeinde, dass man in die Gemeinde geht, sondern dann spielt es auch eine Rolle, was lehrt die Bibel über die Gemeinde. Dann spielt der Leib Jesu Christi im Leben der Gläubigen etwas Entscheidendes. Und zwar, er spielt dann letztendlich die Rolle der Heimat. Das ist die geistliche Heimat, wo man dann hingezogen wird, ist der Normalzustand. Bis zu dem Punkt, bis zu Vers 26, haben wir den Normalzustand einer in der Blüte stehenden Christenheit. Da haben wir den Normalzustand der Gläubigen, die geistlich sind, die dem Gott dienen, die wirklich in Ordnung sind. Jetzt beginnt eigentlich etwas. Und zwar, das Interessante ist, das spielt sich dann in der Regel auch in der Ebene ab, im niederen Land. Das heißt, hier passiert was ganz Seltsames. Ausgerechnet Vers 27, Manasse, einer der positiven Stämme, beginnt mit kleinen Kompromissen. Er vertreibt nämlich die Einwohner von Bet-Shan und seinen Dörfern nicht. Obwohl Gott ihnen beigebracht hat, dass sie aufräumen müssen, dass man die austreiben muss, beginnen sie jetzt kleine Kompromisse zu machen. Das ist wieder hochinteressant. In der Regel beginnt die Niederlage sowohl im Leben des einzelnen Gläubigen als auch einer Gemeinde, auch als einer Bewegung, auch der Christenheit, in der Regel, wenn es ihr gut geht. Das heißt, die Niederlage setzt in der Regel ein, wenn es gut geht. Die kommt in der Regel nicht, wenn es jemand schlecht geht. Sondern die kommt, wenn es gut geht, wenn geistlich Blüte ist, dann wird es gefährlich. Es heißt einmal im Jesaja, wenn der Weinberg in der Blüte steht, dann muss man die Ranken beschneiden. Und zwar in dem Stadium, wo die Blüte zur Frucht wird. Blüte ist immer Erweckung. Erste Liebe. Und dass das zur Frucht wird, da muss man beschneiden. Wenn man sich das nicht gefallen lässt, dann sagt die Bibel hier, diese Ranken, die ziehen die Tiere an, die Finsternismächte, und dann wird es schwierig. Und du siehst hier ist keine Beschneidung, hier ist auch kein geistlicher, richtiger Kampf, sondern da geht es stufenlos in die Kompromissreihe. Und das ist etwas, was auch für unser Leben wichtig ist, wenn man wirklich in der Blüte ist, wenn es einem gut geht, wenn man geistlich Sieg hat, muss man umso mehr aufpassen. Weil dann in der Regel ist man sehr schnell so weit, dass man dann die kleinen Kompromisse macht, sagt, ja Gott ist ja mit mir, es passiert ja nichts. An Vers 34, typisch jetzt, schon Vorgriff auf das, was am Ende dann der Normalzustand sein wird. Dort heißt es, und die Amoriter drängten die Kinder dann auf das Gebirge zurück und ließen sie nicht in die Ebene herabkommen. Das heißt, im Kampf um die Ebene verlieren sie. Ebene ist immer der Sündenbereich, da verlieren sie praktisch Boden. Das heißt, im Kampf gegen die Sünde ist man hier letztendlich verlustig. Auf dem Gebirge, auf der Offenbarung Gottes, in der Erkenntnis, in dem, dass man da Jesus lieb hat, dort überall ist Sieg. Aber man sieht hier, das Problem ist, dass sie in der Ebene eine Niederlage kassiert und dann, ausgerechnet dieser problematische Stamm, kann mit zum Sünde geht, sich nicht durchsetzen. Manasse, der Gute, macht einen Kompromiss und der sowieso schon wackelig ist geistlich, der kann sich nicht durchsetzen. Jetzt merkt man langsam, wie in dieses blühende geistliche Leben so langsam die ersten, ich sag's einmal, Schäden hineinkommen. Einmal der Kompromiss, das zweite Mal letztendlich mangelnder Sieg. Man kann sich nicht durchsetzen in manchen Bereichen. Und das mag jetzt auf den ersten Blick noch vollkommen harmlos sein, aber es ist eine gefährliche Sache. Und in dem Moment, wo hier Israel in dieser elenden Situation ist, wo sie aus der Blüte raus beginnt abzusinken, passiert sofort das, was Gott in der Regel tut. Dann greift nämlich der Herr der Gemeinde, der Herr Jesus, ein, Kapitel 2, Vers 1. Jetzt kommt der Engel des Herrn von Gilgal. Gilgal ist immer Golgatha, das Bild von Golgatha. Und geht nach Bochim und jetzt beginnt er sich zu offenbaren. Jetzt beginnt er einzugreifen. Aber das Entscheidende, was hier passiert ist, ist letztendlich, da ist ein Schaden geschehen, dann kommt der hohe Priester, der Herr Jesus kommt und greift dann massiv ein. Und jetzt kommt die Warnung. Dann kommt der Herr und warnt massiv seine Gläubigen in Vers 2 und sagt, ihr sollt keinen Bund mit den Einwohnern dieses Landes machen. Das heißt, mit dem Alter, mit den Finsternismächten. Das heißt letztendlich mit dem Ungeistlichen. Und er erklärt es ihnen nochmals. Er sagt, ihr müsst die Altäre zerbrechen, ihr dürft keinen anderen Gottesdienst angehen. Er sagt ganz klar, ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht, ihr seid schon im Abfall, da ist schon was passiert. Jetzt sagt der Herr etwas, und das ist etwas, was in unserem Leben uns schwer zu denken geben müsste. Es heißt hier in Vers 3, ich will sie vor euch nicht vertreiben, damit sie euch zu Dornen und ihre Götter euch zum Fallstrick werden. Wenn man ungeistliche Dinge nicht mehr vertrieben bringt, wenn man die Kraft nicht mehr aufbringt innerlich, dann wird es schwierig. Das ist eure Gemeinde, wenn man nicht mehr die Salzkraft hat, sich gegen Sünde zu wehren, dann wird es ganz schwierig. Und was interessant ist, der Herr greift sofort ein, geht sofort in die Gemeinde rein, warnt sie nochmals ausdrücklich. Vers 7, Rückblick, da heißt nochmal ganz klar, das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte. Und man sieht hier, letztendlich, ich muss dazu sagen, ich habe hier dieses Inhaltsverzeichnis einfach nochmals als Abriss, aber ich möchte es vom Text selber behandeln heute. Und zwar, man sieht hier, solange der Josua gelebt hat, solange die erste Generation da ist, solange die geistlich klaren Leute da sind, so lang überleben sie, so lang sind sie geistlich klar. Josua stirbt und in der nächsten Sekunde passiert es. Ist interessant. Die Bibel sagt hier nochmal ganz klar, solange Josua lebt, ist alles in Ordnung. Josua stirbt, und dann bricht die zweite Generation ein und dann kommt sofort dieser Kompromiss, der Herr greift sofort ein und warnt sie nochmal ausdrücklich, sie solle das lassen. Und jetzt heißt ab Vers 10, es kommt eine Generation auf, die den Herrn nicht mehr kannte. In der Regel passiert in der zweiten Generation etwas, dass man aufgrund der Tradition, aufgrund dessen, dass doch jeder will, dass die Kinder und alle Gott dienen, in der Regel wird in der zweiten Generation die Vermischung akzeptiert. Man ist nicht mehr so scharf in der zweiten Generation, wie man am Anfang war gegen Sünde. Man ist nicht mehr so hart, wenn man die Bekehrung fordert, sondern Hauptsache, selbst wenn es so eine Formalbekehrung ist, dann ist man schon zufrieden. Das heißt, man sieht es hier ganz klar, da wird ein Kompromiss gemacht und dann passiert etwas. Dann kommt eine Generation auf, letztendlich dann wird die Gemeinde, wie vom Sauerteig, durchsetzt von Leuten, die in Wirklichkeit der Herr nie erlebt haben, die formell sich bekehrt haben, aber im Herzen ist nicht der Herzensbekehrung passiert. Und dann kriegst du eine Generation, die der Herr in Wirklichkeit nicht kennt. Und dann wunderst du dich, wenn plötzlich Aufbrüche, Unmögliches in der Gemeinde geschieht. Wenn plötzlich, ich sag's mal, Rebellion geschieht, wenn eine Gemeinde dann plötzlich anfängt, durcheinander zu kommen. So ist es in der Gesamtgemeinde genauso gewesen, in der Urgemeinde. Mit einem Schlag, wenn du Kirchengeschichte liest, siehst du, da brechen Dinge ein. Das, was in der gesamten Christenheit passiert, ist immer das Gleiche, was in der Ortsgemeinde passiert. Und mit einem Schlag heißt es dann, sie verließen den Gott ihrer Väter. Sie haben nicht mehr Gott gedient. Ich werde es nie vergessen, ich habe schon mal erzählt. Ich war vor Konferenz, das war so ein Meeting, Freiluft-Meeting. Aber es war nicht wie ein Meeting, wie wir es heute machen mit Musik und so, sondern wir haben es da einfach getroffen. Und dann haben zwei Brüder haben noch was weitergegeben. Ein junger Bruder und ein alter Bruder. Und der junge Bruder war sicher viel besser geschult wie der alte, das ist gar keine Frage. Aber das, was er weitergegeben hat, war höchstens Wassersuppe. Mehr war da nicht. Und da ist der alte Bruder gekommen, der war blind fast. Der war also krank, der war blind, der war also elend. Und der Bruder hat zwei Sätze gesagt und dann hat der Strom eingeschaltet. So sage ich immer dazu. Plötzlich hast du gemerkt, da wird der Heilige Geist, da war plötzlich Kraft da, da war plötzlich etwas da. Da hast du gemerkt, da ist die erste, da ist die zweite Generation. Es muss nicht immer die zweite schlecht sein. Aber es ist eine riesige Gefahr, dass eine zweite Generation einfach, dass man weicher wird, dass man toleranter wird, dass man mehr zulässt, dass man bei Bekehrungen nicht mehr so scharf ist, dass man einfach ein bisschen, ich sage mal, gemäßigter wird. Die Erführungszeichen ist gemäßigt. Und dann kommt aber das Elend. Irgendwann wird das überhand nehmen, auch ihre Gemeinde. Und dann eine dritte Generation, dann allerspätestens bricht dann irgendwo der Abfall durch, vierte, fünfte Generation, in der Regel kippt sie um. Du findest so gut wie keine Bewegung, keine Erweckung, die mehrere Generationen überlebt hat. Findest du nicht? Man könnte die ganze Kirchengeschichte durchgucken. Die überleben nicht. Ich sage immer, nach einem bestimmten Alter müsstest du alle Gemeinde wieder auflösen. Die alte Gläubige durften durfs alte Teil gehen, durften sich als alte versammeln und die Gemeinde müsste auflösen und sagen, so, jetzt macht alles frisch. Bekehrt euch frisch, macht frische Gemeinde, kämpft neu um die Form der Gemeinde, macht alles frisch, das wär's. Das tut keiner, gell, aber das ist ein Problem. Aber hier siehst du genau, was hier passiert. Und Gott warnt sie nochmal vor dem Gefährlichen der Vermischung. Wisst ihr, der Abfall der Gemeinde Jesu, der kommt nicht großartig, dass wir hier sagen können, guck, hier ist die große Gefahr. Ich habe immer zu den Brüdern gesagt, wenn sie vor der Pfingstbewegung, vor der Charismatik, vor Katholizismus, vor der liberalen Theologie gewarnt haben, dann habe ich gesagt, Brüder, das ist alles schlimm. sage ich doch, keine Verführung. Im tiefsten Grunde, wenn man wirklich die Bibel kennt, dann sind das keine Verführungen. Sondern die Verführung ist was viel Teuflischeres. Die Verführung beginnt im Kleinen, im Einzelnen. Die Verführung beginnt im Innerverhältnis, in der Gemeinde bricht die hervor. Und dann, wenn sie hervorbricht, dann passiert etwas. Dann kommt genau das, was man jetzt durch das ganze Buch der Richter sehen werden. Dann kommen die Intervalle. Das heißt, da gibt es eine Niederlage, dann kommt wieder Sieg. Die nächste Niederlage ist ein bisschen kürzer bis zum Sieg. Und nach dem Sieg ist wieder das Intervall ein bisschen kürzer. Das heißt, es wird immer kürzer. Das heißt, es kommen immer kürzere Intervalle mit Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Und so rutscht langsam eine Gemeinde, ohne dass es merkt. Und mit Gemeinde meine ich nicht nur Ortsgemeinde, sondern auch die Gesamtgemeinde Jesu, rutscht sie immer mehr ab. Und am Schluss bist du so weit, wie es dann im Mittelalter war, dass das mit dem Evangelium überhaupt nichts mehr zu tun hatte, so ein Terrorismus war. Aberglaube, Zauberei, Hexenwahn, Abhängigkeit von weltlicher, gottloser Fürsten, so weit kommst du dann. Und dann passiert eigentlich das, was man jetzt im ganzen Buch Richter sieht, dann gibt Gott immer wieder Erweckung. Immer wieder hat er die letzte Treue bei sich. Die Bibel sagt einmal bildhaft, 7000 sind immer da, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Es hat immer ein paar Aufrechte, die nicht nachgeben, die Gott weiter dienen. Und durch das geht die Gemeinde eigentlich weiter. Wenn man hier dann es in Ruhe sieht, dann sieht man einfach, die Folge von dieser Sündhaftigkeit, von diesem Kompromiss, ist Verblendung. Das heißt, man erkennt es nicht mehr. Und dann in Vers 17 heißt sogar, sie buhlten mit anderen Göttern. Das heißt, das geht dann relativ schnell. Und Gott sagt ganz klar, er lässt es zu, wenn er das Ende sieht von Kapitel 2, ab Vers 22, Gott lässt es zu, um zu prüfen, ob die Gläubiger wirklich Gott dienen. Das heißt, bestimmte Prüfungen müssen über unser Haupt gehen. Und das ist einfach dieser furchtbare Zustand. Und dann in Kapitel 3, da heißt es, das sind aber die Völker, die der Herr übrig bleiben ließ, um durch sie all diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht erfahren hatten. Das heißt, Gott gibt dieser zweiten Generation die gleiche Chance der Bewährung wie der ersten. Das ist schon mal das Gnadenhafte Gottes. In seiner Gnade gibt er den Jungen die Chance, sich zu bewähren. Nur da kommt was ganz Entscheidendes. Sie müssen das selber durchkämpfen. Ich kann niemand geistlich machen. Ich kann niemand helfen, weder bei der Bekehrung noch bei was anderem. Das sind Dinge, die muss man mit Gott durchfechten und muss seine Kämpfe selber kämpfen. Jeder steht allein vor Gott, da kann man nicht helfen. Ich bin immer dankbar gewesen für die alten Brüder, die mir den Rat gegeben haben. Wir haben die alten Brüder geprägt. Ich habe die Alten nie verachtet. Ich habe sie immer hoch geschätzt und habe diese geistliche Erfahrung über Jahre, die habe ich genossen von den alten Geschwistern. Aber etwas war mir klar. Trotz dieser Erfahrung, die haben mir sehr viel beigebracht. Die haben mir sehr viel letztendlich geholfen. Aber letztendlich musste ich meine Kämpfe allein kämpfen. Da war keiner von den alten Brüdern da. Sie haben mich immer nur geprägt. Aber kämpfen musste ich allein. Und das ist das, was Gemeinde braucht. Sie muss von denen, die Kämpfer gelernt haben, die geistlich gekämpft haben, muss sie geprägt werden, aber kämpfen muss sie selber. Da kannst du nicht helfen. Und das ist hier, Gott gibt ihnen die Chance, die Kriegsführung zu lehren, Vers 2. Er gibt ihnen die Chance, dass sie die Kriegsführung lernen, weil sie zuvor nichts davon wussten. Das heißt, Gott gibt praktisch der zweite Generation, die den Kampf nicht gekannt hat, denen gibt er Chance, sich zu bewähren, den Kampf zu kämpfen. Und er sagt nochmal in Vers 4, dieselben verblieben, das heißt, diese negative Finsterniseinflüsse, damit Israel durch sie geprüft werde, auf das kund würde, ob sie den Geboten des Herrn folgen würden, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Und jetzt kommen wir gleich zum entscheidenden Punkt. Und zwar, wenn ihr das einmal in Ruhe anguckt, dann seht ihr, wie das geht. Zuerst kommt der Abfall durch Vermischung. Dann kommt ein ganz offener Abfall. Das wird also immer krasser. Und hier kommt dann letztendlich ein entscheidender Punkt. Und zwar, Gott fragt, ob man gehorsam ist dessen, was die Väter geschrieben haben. Das heißt, man muss hier sehen, hier kommt die Bibel ins Spiel. Und die entscheidende Frage, ob jemand geistlich läuft oder ob jemand nicht geistlich läuft, die wird sich entscheiden, wie er zu der Heiligen Schrift steht. Entweder steht es geschrieben oder es steht nicht geschrieben. Das ist die Grundlage jeder Erweckung. Alles, was geschrieben steht, nehmen wir von Herzen an, was klar ist geistlich. Alles, was nicht klar ist und was geistlich letztendlich, ich sag's einmal, nicht geschrieben steht, das heißt, über die Schrift hinauszugehen, das legen wir einfach weg. Ich habe heute einen Anruf gekriegt, der mich erschüttert bis aufs Blut. Ich habe vielleicht sogar ein bisschen dumm reagiert, aber ich war erschüttert irgendwo. Mich ruft jemand an, den ich einmal vor Jahren betreut habe und die genau in eine Richtung reinkam, wo es über die Schrift hinausging. Und die Schwester, die war dann so weit, also mir furchtbar erschüttert, dass sie mir erklärt hat, wie sie ins Fleisch gefallen ist. Aber wenn ich jetzt euch erkläre, wie ich ins Fleisch fallen würde, dann würde ich euch was erzählen, was Sünde ist. Wisst ihr, was die Frau mir erzählt hat? Dass sie ins Fleisch gefallen ist. Dann hat sie mir erzählt, wie sie Butterbrot gegessen hat. Und wie ihr das geschmeckt hat. Und das hat sie schon als Fleisch empfunden. Wisst ihr, das ist über die Schrift hinausgegangen. Und das sind dann Dinge, wo die Menschen zu Sklaven werden. Wo sie kaputt werden. Und das sind die Dinge, wo man dann letztendlich sagen muss, es steht geschrieben. Aber man muss auch was Zweites manchmal sagen. Es steht nämlich auch nicht geschrieben. Und viele Dinge, wo die Gläubige sich drum drehen, muss sagen, das steht überhaupt nicht geschrieben. Also spielt es keine Rolle. Und wir müssen lernen zu der Schrift zurück. Entweder oder. Und das siehst du hier. Der Herr prüft sie mit dem Ziel, sie zur Schrift zurückzuführen. Vers 7. Die Kinder Israel taten, was übel war, der vor dem Herrn und vergaßen des Herrn ihres Gottes. Und dann dienen sie dem Teufel, nämlich dem Baal. Und das ist eben das, was Gott immer tut. Gott lässt die Gemeinde nie stufenlos abfallen. Macht er nie. Er hat auch die Christenheit nicht stufenlos abfallen lassen. Er lässt auch heute die Christenheit nicht stufenlos abfallen, sondern er macht was anderes. Er erweckt ihnen, Vers 9, Retter, wie zum Beispiel dieser Otniel, der sie aus dem Elend rausholt. Das heißt, er erweckt immer wieder Menschen, die von Gott her gesalbt sind und die die Gemeinde zurückreißen können von diesem Abgrund. Und das werdet ihr erzählen durch das ganze Buch der Richter. Wir haben es ja studiert, wie das intervallmäßig immer kommt. Der Abfall, und wenn der Abfall geschehen ist, kommt irgendjemand, wo Gott praktisch als Werkzeug benutzt, den er erweckt, um wieder die Gemeinde letztendlich aufzuschrecken und sie wieder zurückzuführen. Und dann kommt wieder das Drama, Vers 12, als aber Otniel, der Sohn Kenas, starb, da taten die Kinder Israel wieder, was von dem Herrn übel war. Und jetzt seht ihr etwas ungeheuer Wichtiges. Diese Gläubiger, und das ist auch ein Phänomen der Kirchengeschichte, waren letztendlich menschenabhängig. Und sobald jemand menschenabhängig ist und nicht mehr am Herr allein dient und der Schrift allein, dann passiert etwas. In der Regel gehen die Menschen dann auch, die geistlich sein wollen, mit, solange derjenige da ist. Ist derjenige weg, gibt's innerhalb von einer Stunde. Das ist das Dramatische. Hätte diese Menschen Gott gedient, gemäß der Heiligen Schrift, wäre sie nicht umgekippt. Sie sind umgekippt, weil sie nicht Gott gedient haben, sondern einfach hinterdrein gelaufen sind. Das ist das Elend. Und da sieht man letztendlich etwas, die große Gefahr. Sie beginnt mit einer Vermischung, sie beginnt mit Abfall und sie beginnt mit Menschenabhängigkeit. Und sie beginnt, wenn man nicht mehr der Bibel, dem Wort Gottes, wirklich glaubt. Das sind lauter kleine Dinge, die bis jetzt in Kapitel 3 noch gar nicht so dramatisch aussehen, die aber am Schluss, wir haben das ja gesehen, eine Schneeballwirkung hat, die am Schluss zum Stamm Benjamin führt, wie ein blühender Stamm Israels in der Sünde untergeht und dem Teufel zum Opfer fällt. Das ist das Schlimme. Furchtbar, wenn man sich das überlegt. Und man sieht dann, wie Gott wieder rettet. Er rettet dann ab Vers 16 durch Ehud, und zwar durch ein zweischneidiges Schwert, durchs Wort Gottes. Und zwar durchs Wort Gottes wird dieser böse König gefällt. Das heißt, in der Regel beginnt der Sieg, wenn die Gläubigen wieder am Wort Gottes glauben. Wenn die Gläubigen wieder das zweischneidige Schwert ergreifen. Wenn ihr Herz wieder brennt für den Herr Jesus. Wenn sie wieder glauben, wie die Schrift sagt, und dann angreifen, dann kommt Sieg. Das sehen wir hier ganz klar. Das fand ich jetzt alles schön schattenbildlich, aber es ist wichtig. Was kommt in Vers 4? Mantert die Intervalle. Immer der gleiche Satz, als Ehud gestorben war, taten die Kinder Israel wieder, was böse war. Geht einmal bloß hin bei der Lehrerbibel und unterstreicht, als jemand gestorben war, was dann passiert. Da seht ihr diese elende Menschenabhängigkeit. Ehud konnte mit dem Schwert kämpfen, mit dem Wort Gottes, aber die anderen nicht. Das ist das Drama. Wenn man hier weitergeht, wir haben hier letztendlich furchtbare Kämpfe und dann kommt Deborah. Und jetzt kommt wieder etwas, wir haben es ja auch studiert, die Männer versagen, dann nimmt Gott eine Frau, das ist überhaupt keine Frage. Das heißt, wir sind hier bereits so weit, dass hier die Ursünde Adams, das ist diese Passivität. Und der Mann ist immer gefährdet vom Passiven. Der Mann ist von Natur aus faul. Ich meine jetzt nicht faul im Sinn, dass er nichts schafft. Das kann man mal nicht nachsagen. Also, der Mann neigt eher dazu, seine Ruhe zu wollen. Die Frau ist in der Regel geistlich eher aktiver. Das ist einfach so. Außerdem, der Mann ist erweckt, dann ist wieder was anderes, dann ist der Mann wieder. Aber in der Regel neigt der Mann, der nicht erweckt ist, zur Passivität. Und das siehst du hier. Du siehst, wie hier zum Beispiel der Heerführer versagt und die Deborah, die Prophetin, muss eingreifen. Und in dem Moment, wie sie eingreift, dann stellt sich auch Gott dazu. Und dann siehst du in Kapitel 5, wie sie ihr Siegeslied singt, letztendlich. Und da siehst du letztendlich eine geistliche Gesinnung. Und zwar, es heißt in Vers 7, und dort kommt nämlich die Sünde her, warum die Deborah hat eingreifen müssen. Es mangelten Führer in Israel. Sie mangelten, bis ich Deborah aufstand. Und jetzt sagt sie, eine Mutter in Israel. Und das ist ein Elend. Man muss geistlich klare Linie ziehen, auch in einer Bewegung und in ihrer Gemeinde und in der Christenheit, sonst passiert nichts. Und das ist das Problem. Und zwar, das war doch alles schon nicht mehr da. Das ist der erste Schritt zur Gesetzlosigkeit. Wenn ich nämlich nicht mehr sage, so müssen wir gehen, dann ist gar nicht mehr weit, dass ich letztendlich auch nicht mehr abwehren, dann ist gar nicht weit, dass ich dann sage, ist ja egal, was wir tun. Und das ist das, was in dem Buch Richter sich systematisch entwickelt. Es wird immer schlimmer, es ist ein Sauerteigeffekt, ein Schneeball, der langsam läuft. Vers 17, ist auch interessant. Und zwar, immer wieder, wenn ihr mal beobachtet, dann, dort heißt, warum hielt sich dann bei den Schiffen auf? Wo sind die Schiffe? Am Meer, das ist die Welt. Und dann ist der erste Stamm, wo der Antichrist herkommt, der dann mit der Welt praktisch den Kompromiss schließt. Wenn ihr dann Vers 23 siehst, dann sieht man etwas. Erschütternder Vers. Dort heißt es, verfluche die Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn, nämlich der Jesus spricht es. Da fluchet sehr ihren Bürgern, weil sie dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen sind, dem Herrn zu Hilfe mit den Heiden. Das heißt, jetzt geht Gott praktisch im Endeffekt etwas an, was sich immer entwickelt, wenn ein Abfall kommt, der Kompromiss, wenn man nicht mehr am Wort Gottes glaubt, wenn man letztendlich die Welt zu nahe an sich ranlässt, dann passiert etwas, dann werden in der Regel immer zuerst die Männer passiv. Und dann letztendlich wird das Reich Gottes nicht mehr getrieben. Dann ist das Reich Gottes nicht mehr die Nummer eins. Dann passiert es gleich wie bei Meros. Man kommt dem Herrn nicht mehr zu Hilfe. Das heißt, man arbeitet nicht mehr mit. Man kämpft nicht wirklich. Arbeitet nicht mit Gott. Und dann letztendlich geht man geistlich unter. Das ist keine Frage. Und dann, Vers 31, immer wieder diese Erweckungstendenz. Immer wieder die 7000, die übrig bleiben. Er sagt dann, die aber ihn lieben, müssen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Macht. Es hat immer nur Menschen, die der Herr lieben. Es hat immer nur Menschen, die trotzdem Gott dienen wollen. Und dieser Kampf zwischen diesen zwei Gruppen, zwischen der Gruppe, die langsam, vor allem in ihrer Bewegung, auch wie heute in der Endzeit, immer mehr am Antichristen entgegengeht, die immer größer wird, die wird immer größer. Vor 10 Jahren waren wir nicht einmal 50-50, da war der in der Christenheit der Anteil der Gläubigen, oder vor 20 Jahren war der Anteil der klaren Gläubiger größer wie andersrum. Heute ist der Anteil der unklaren Gläubiger viel größer geworden. Das heißt, dieser Sauerteigeffekt, das setzt sich immer mehr fort. Und dann letztendlich, dann hast du etwas, du hast immer die zwei Gruppen. Du hast die Gruppe, die langsam versandet, und du hast die Gruppe, die der Herr weiter liebt. Und die Kluft, die Schere zwischen den zwei geht immer weiter auseinander. Kapitel 6. Ist euch aufgefallen, wie fast jedes Kapitel beginnt, dass jemand stirbt, dass sie dann Böses tun, und dann 6 heißt wieder, die Kinder Israel taten, was böse war vor dem Herrn, und dann gibt sie Gott auch hin. Und das ist etwas. Dann lässt sie Gott im Endeffekt in Bindungen hineinfallen. Dann lässt er sie letztendlich laufen und dann kommen sie in Nöte. Und jetzt ist das Problem, wenn dann ein Gläubiger nicht aufschreit und zum Herrn zurückkehrt, dass er aus dem gerettet wird, dann wird er immer tiefer hineinrasseln, wenn er das nur über sich ergehen lässt. Dann ist die Frage des Abfalls nur noch, sagen wir mal, eine Frage der Zeit. Weil dann ist letztendlich die Weiche gestellt. Und jetzt sehen wir wieder, wie Gott gnädig ist, wie er in Kapitel 6, Vers 11, der Engel des Herrn schickt, der Jesus kommt wieder, er setzt sich. schönes Bild für es ist vollbracht in der Bildersprache der Bibel. Der Engel, der Herr, der Herr Jesus kommt, setzt sich, zeigt das vollkommene Opfer, sagt, es ist vollbracht. Dann sagt er in Vers 16, wenn ich mit dir sein will, wirst du die mit dir niederschlagen wie einen einzigen Mann. Und jetzt plötzlich kommt etwas, das du vorher so gut wie nicht mehr gehört hast. In Vers 17, plötzlich beginnt dieser Mann Gideon und fragt nach Gnade. Plötzlich kommt da wieder was im Kopf, was er vergessen hatte. Gnade, du willst mir Gnade geben. Du willst dich nochmals meiner erbarmen. Merkt ihr was? Da kommt die Sehnsucht zurück nach Gott. Und dann beginnt sich der Herr Jesus zu offenbaren. In Vers 19. Und zwar, jetzt geht der Gideon hin, nimmt ungesäuertes Brot, seine ganze Ehrlichkeit, sein ganzes Fleisch und legt es auf den Fels. Und jetzt kommt der Befehl, Vers 20. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen, der hier ist. Wir wissen, der Fels ist ein Bild für Jesus, für der Jesus selber. Und jetzt kommt hier der Gläubige mit dem bisschen Ehrlichkeit, das er noch hat, opfert er seine fleischliche Gesinnung auf dem Felsen, legt ihn auf den Fels, diese fleischliche Gesinnung. Und jetzt passiert etwas, Vers 21 im zweiten Teil. Da ging Feuer auf von dem Fels und verzehrte das Fleisch und das Ungesäuerte. Und dann wirkt das Opfer im Kreuz von Golgatha wieder. Dann geht wieder diese Gerichtsfunktion, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, kommt letztendlich wieder zur Wirksamkeit und dann wird der Gläubige auch befreit von seinen Bindungen. Dann wird er befreit von der Weltlichkeit. Dann kann er wieder Gott dienen. Und dann kommt Vers 23. Und das ist die große Gnade, dass er Zeit des größten Abfalls immer wieder Gläubige gibt, die das erleben. Der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir. Der Herr zeigt ihm jetzt, dass er der Friede ist. Dass wir mit seinem Blut und in seiner Wunde zur Ruhe kommen, dass sein Friede ist. In Vers 24 kommt dann das Entscheidende. Da baut nämlich Gideon einen Altar. Er betet jetzt Gott an. Er kehrt zurück zu der Anbetung des wahren Gottes. Und jetzt bekennt er letztendlich, was das Zentrum seines Gottesdienstes ist. Der Herr ist Friede. Epheser 2, 13, 14. Die wir alle so ferne waren, wir sind nahegebracht durch das Blut Jesu, er ist unser Friede. Dann kehren wir zum Blut Jesu zurück. Dann kehren wir zum Frieden mit Gott zurück. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Und dann erklärt er, Vers 25, 26, zerbricht die Altäre Baals. Dann hat der Gläubige plötzlich, selbst wenn man feig ist, selbst wenn man es bei Nacht tut, spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist nur, dass er es tut. Selbst wenn er feig ist, man kann es mit schlotternden Knien tun, das ist völlig egal. Hauptsache, es wird ausgeführt. Wenn ich euch erzählen würde, ich habe daheim nur die Briefe, was ich alles getan habe, bevor ich mich bekehrt habe, was ich dann in Ordnung bringen musste. Ich habe nicht nur mit schlotternden Knien, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Und dann habe ich einmal eine Kollegin, ist eine alte Frau gewesen, die bekehrt war. Oder ältere Frau. Für mich war es damals schon eine alte Frau, es war eben nur eine ältere Frau, die war damals nicht viel älter wie ich heute. Und auf jeden Fall, sie hat es dann mitgekriegt, dass ich mich bekehrt habe. Und irgendwann hat dann mein Gewissen geschlagen, weil ich war da auch nicht immer so lieb und nett im Geschäft. Dann habe ich einen Brief geschrieben. Und das Interessante war, ich habe dann vor lauter Aufregung vergessen, einen Absender drauf zu schreiben und zu unterschreiben. Aber der Brief kam, kam der Telefonanruf. Geld, das warst du, es war klar, wer war sonst. Weißt, und solche Erlebnisse, wo du dann plötzlich merkst, Erweckung, dann zerbrichst du die Altäre Baals, dann bringst du dein Leben wieder in Ordnung. Das ist einfach etwas, das kommt aus dieser Erweckung raus, wenn der Herr wieder meint, Friede ist. Und dann befiehlt Gott und sagt, Vers 26, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felses ein Altar. In Christo, auf dem Fels, bau jetzt einen Altar, jetzt dien wieder Gott. Und jetzt ist der Altar wieder Jesus allein, sei vollkommenes Opfer. Jetzt drehen wir sich wieder um den Herr Jesus. Und da wird auch in Vers 28 ein Brandopfer dargebracht. In Vers 34, da rüstete der Geist des Herrn den Gideon aus. Dann kriegst du wieder geistliche Kraft, dann nimmst du den Kampf auf. Und dann wird der Kampf letztendlich aufgenommen. Und den Kampf, den man hier sieht, der führt dann zum Sieg. Und zwar Gideon siegt dann, und zwar mit einem ganz kleinen Haufen. Letztendlich, da hört man nicht mehr aufs Geschwätz der Menschen, sondern da geht man dann geistlich vor und greift an. Und nur mit 300 Leuten greift er dann an und siegt, weil die Verheißung Gottes zieht. Wenn die Gläubigen noch so wenig, noch so klein sind, bekommen sie geistliche Kraft und können jede Form von Finsternismacht zurückdringen. Das ist gar keine Frage. Vers 9, merkt ihr etwas? Das war am Anfang da bei Juda. Und das ist dann relativ schnell verschwunden. Jetzt kommt wieder das Gleiche, was am Anfang geschieht. Der Glaube an die Verheißung. Steh auf und geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Plötzlich kommen wieder Verheißungen Gottes, Zusagen. Und plötzlich glauben die Gläubigen das und greifen dann. Und dann kommt der Sieg. Schnell aufgefallen, diese Haltungen sind weg in dem Kapitel vorher, weil der Abfall eingebrochen ist. Und jetzt müssen wir denken, jetzt wird es wunderbar, jetzt kommt der Sieg des Herrn. Und der Sieg des Herrn, der kommt auch. Und dann in Vers 8, dann passiert wieder etwas. Jetzt sieht man, dass das Volk als Ganzes, die Gemeinde bereits einen riesen Schaden hat. Da kommen die Leute von Ephraim, Manasse, Ephraim, die Söhne Josefs, die positive Stimme. Jetzt kommt Ephraim und sagt, warum hast du uns das angetan, dass du uns nicht riefst, als du wieder die Midianiter in den Streit zogst? Die waren von Gott her gar nicht auserwählt. Auserwählt waren die 300. Und jetzt siehst du, jetzt kommen die ungeistlichen Leute, in Richter 12, Vers 1 vollzieht sich das Gleiche nochmal, da kommen sie wieder. Jetzt kommen die ungeistlichen Leute, die Schwätzer, die dann in der Regel erst auftauchen, wenn schon der Kampf gekämpft ist. Das ist ein Problem, auch in der Gemeinde Jesu. Dass wenn die Arbeit getan ist und der Kampf vorbei ist, dann kommen in der Regel die Leute zum drüber schwätzen und zu kritisieren und wieder was zu bringen. Aber wo der Kampf war, waren sie weg. Aber kaum ist der Kampf vorbei, dann kommen die guten Ratschläge, das hätte man besser machen können, und dann wird hier letztendlich wieder, ich sag's einmal, nachgearbeitet, aber im negativen Sinn. Und das ist etwas, das eigentlich immer da ist. Die ungeistlichen Leute sind immer da, nur dürfen sie nicht überhand nehmen. Das ist ein Problem. Und diese ganze Entwicklung, die siehst du jetzt, kannst du ihre Ortsgemeinde im Leben eines Gläubigen oder aber in der ganzen Christenheit beobachten. Und wenn du das in der Christenheit beobachtest, dann siehst du, wie langsam diese ungeistliche Linie immer mehr überhand genommen hat. Und irgendwann war es dann so weit, dass sie voll endgültig abgefallen ist. Und jetzt kommt Vers 27, das Drama. Und das kann man immer wieder beobachten in solchen Abfallszeiten, dass die Menschen, die Gott ursprünglich benutzt hat, letztendlich, um Sieg zu geben, dass die ein Problem haben. Das Problem ist nämlich Vers 21. Wie der Mann, so seine Kraft. Das heißt, wenn die Krise kommt, dann sieht man, was jemand wert ist. Vorher nicht. Wisst ihr, was ein Gläubiger wert ist am Sonntagmorgen in der Versammlung, das können wir nicht beurteilen, weil das sind ja lauter Gläubige beieinander, das ist alles in Ordnung. Sondern interessant ist, wenn der Mensch allein ist, wenn er kämpfen muss, wenn er gegen die Sünde kämpft, wenn er gegen sein eigenes Ich kämpft, wenn er gegen die Versuchung kämpft, wenn er gegen Niederlage kämpft, dann siehst du, was er wert ist. Und da heißt, so wie seine Kraft, so ist er. So wie er in der Krise ist, so ist er wirklich, der Mensch. In Vers 23 nochmal die Mahnung, der Herr soll über euch herrschen. Und das ist das Problem im Buch der Richter. Die Herrschaft Jesu spielt keine große Rolle mehr. Und jetzt siehst du letztendlich bei Gideon, Vers 27, Gideon machte ein Ephod. Da kommt dann etwas, das in der Christenheit immer wieder beobachtet wird und auch bei den Gläubigen, dass man den schlichter, einfacher Gottesdienst der Gemeinde Jesu, wo sich Menschen einfach zum Herrn Jesus hinversammelt, wegen sein Blut, dass man den verlässt. Dann will man Gold. Und das Gold, das nimmt er, macht der Ephod draus. Das heißt, er macht einen Götze. Und das ist ein Riesenproblem. Wisst ihr, ich sage es euch ganz ehrlich, die Leute, die nicht in eine alte, vergammelte Fabrik kommen, um das Wort Gottes zu hören, ich weiß nicht, ob das besser wäre, wenn die in ein wunderbares Gemeindehaus kommen würden. Warum kommen denn die? Kommen sie, weil es der Heilige Geist herzieht, weil sie Hunger nach Gott haben? Oder kommen sie, weil hier bürgerlich, angenehm, letztendlich christliches Leben verwirklicht werden könnte? Begreift, was ich meine? Das ist eine ganz böse Schiene. Und die sieht man hier letztendlich. Und dieses Effort, dieser glänzende Gottesdienst, wird Gideon zum absoluten Fallstrick und seinem ganzen Haus. An dem fällt ein Mann Gottes. Das ist dramatisch. Wir müssen lernen, die Schmach des Christus zu tragen. Letztendlich. Wir müssen auch lernen als Gemeinde, wenn man sagt, das sei eine Sekte, dann muss man sagen, gut, Sekte ist vor Bibel her was ganz anderes. Und ein weiser Mann hat einmal gesagt, Kirchen und Sekten unterscheidet sich nur in der Anzahl ihrer Mitglieder. die größte Sekte im Christentum hat immer nur die größte Mitgliederzahl, da wollen wir gar nicht drüber reden. Und das ist wahrhaftig Sekte. Aber wenn man zu jedem, der versucht, nach der Bibel zu leben, sagt, das ist eine Sekte, das ist relativ einfach, wenn du in der Macht bist. Das hat ja die, die in der Macht waren, immer die andere ausgerottet, hat immer die Kirchgeschichte geschrieben. Darum ist es so schwierig, Kirchgeschichte zu lesen, weil du nie weißt, haben es die Sieger geschrieben oder jemand, der sauber war. Meistens war es die Sieger, da kommt was ganz anderes raus, wie die letztendlich die verfolgt wurden. Aber hier ist was ganz klar. Im Endeffekt, die Gemeinde Jesu muss den Schmachweg gehen, den Weg unten durch. Wisst ihr, und da spielt es dann keine Rolle, ob du auf einem Polsterstuhl, ich bin dankbar für unsere Stühle, die sind gut, aber ob du dann auf einem Polsterstuhl sitzt oder auf einem alten Küchenstuhl, wie oft bin ich auf einem alten Küchenstuhl geguckt, und die Versammlung war nicht schlechter, sei mal vorsichtig, die war nicht schlechter wegen dem Stuhl. Sondern wenn jemand Hunger nach Gott hat, dann ist ihm der Stuhl relativ egal, sei mal vorsichtig. Ich rede jetzt nicht, ich sage es mal vorsichtig, der Askese des Wortes. Das möchte ich auch nicht sagen, dass man dann mit Gewalt noch recht schlecht und unansehnlich macht. Aber ich möchte bloß eins zeigen, dass in diesem goldenen Effort, in diesem, ich sage es mal, vor der Welt etwas darstellen wollen, eine riesige Gefahr liegt für die Gemeinde Jesu. Und das ist, der kippt da um. Vers 33, als Gideon gestorben war, kippt sie voll ganz um. Und dann mitten rein kommt ein Kapitel, das für mich das Wichtigste mit ist im ganzen Buch der Richter. Jetzt kommt mittendrin praktisch eine prophetische Darstellung des Antichristen. Und das ist nämlich das Problem. Auf diesem Boden, den wir jetzt gesehen haben, auf diesem Boden wird einst der Antichrist hervorkommen. Der wird blühen, der wird nicht ein Gegner der Gemeinde sein. Antichrist heißt im Griechischen Anti, dieses Wort heißt nicht gegen, sondern es heißt in der Regel anstelle von. Das heißt, er wird an der Stelle des wahren Gottesdienstes, an der Stelle des Gottesdienstes, den man Gott darbringt durch Jesus Christus, wird was anderes gesetzt. Und jetzt bringt er hier dieses berühmte Bildnis, das ist ja die Fabel Jotams. Und dort sehen wir jetzt erst einmal in der Schrift eine glasklare Darstellung über den Antichristen. Und mittendrin in diesem Denken wird der Antichrist sich offenbaren. Und jetzt ab Vers 8 heißt es dann, die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben. Und die Bäume sind in der Bibel ein Bild für die Völker. Darum heißt es in Lukas 21, die Bäume schlagen aus. Das heißt, die Bäume werfen das Joch ab. Und die gehen hin, einen König über sich zu salben. Und Christus heißt einfach der Gesalbte. Es geht darum, wer kriegt die Weltherrschaft? Wer ist der Herrscher hier über die Menschen? Wer ist der Gesalbte? Christus, von Gott her bestimmt, dass sein Sohn der Gesalbte, der Herrscher über diese Erde sein soll. Und jetzt gehen sie hin, die Bäume, die Völker, die begreifen etwas und gehen zum Ölbaum. Und Ölbaum ist ein Bild für Israel mit der Väterverheißung. Das ursprüngliche Israel, das Gesalbte, der Ölbaum. Könnt ihr in Römer 9 nachlesen, wo es heißt, Israel ist der Ölbaum, mit dem er die wilden Zweige eingepropft hat. Israel, der Ölbaum, das ist Israel mit der grundsätzlichen Verheißung, so wie es in Römer 9, Vers 4 steht, dass sie die Sohnschaft haben, die Gesetzgebung, die Verheißungen, die Bündnisse, alles. Jetzt kommt das Interessante. Israel lehnt ab. Und dann geht Gott das zweite Mal hin und lässt die Bäume wieder zu Israel gehen. Und jetzt gehen die Bäume zum Feigenbaum und sagt, sei du König über uns. Christus ist immer ein Priesterkönig, Priester und König. Und jetzt kommt der Feigenbaum, das ist immer Israel mit der Landesverheißung. Drum sagt die Bibel, sät den Feigenbaum. Das heißt, wenn du das Land Israel siehst, dann ist es soweit. Und du siehst hier den Feigenbaum. Und der sagt letztendlich auch, nein, auch der Feigenbaum lehnt ab. Das heißt, Israel tritt seine Rolle einfach nicht an, als das Volk, das der Messias hervorbringen soll, das den Gesalbten tragen soll. Das lehnt sie ab. Und dann kommt der Weinstock. Vers 12. Und der Weinstock ist in der Bibel immer letztendlich ein Bild, neutestamentlich, für die Gemeinde. Alttestamentlich, Jesaja 5 ist es Israel. Aber Israel hatte die Landesverheißung, die Kindschaftsverheißung, hatte die Väterverheißung, die hatte alle. Und jetzt siehst du hier, der Weinstock, das sind die geistlichen Dinge, die Sohnschaft. Israel lehnt wieder ab. Das heißt, hier sieht man etwas. Die drei großen Bilder über Israel, der Ölbaum, Israel der Väter, der Feigenbaum Israel mit der Landesverheißung und der Weinstock Israel mit der Kindschaftsverheißung. Israel als Ganzes lehnt der Messias ab. Und jetzt kommt das Teuflische, Vers 14. Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch. Ihr könnt euch erinnern, wo der Gott sich das erste Mal geoffenbart hat, der Mose, im Dornbusch. Und Donner sind laut 1. Mose 3, Vers 17 ein Zeichen für den Fluch. Und der Dornbusch ist das fluchbeladene Geschlecht. Mittendrin im fluchbeladenen Geschlecht offenbart sich Gott, nämlich Jesus Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes offenbart sich mittendrin in diesem fluchbeladenen Geschlecht. Und jetzt gehen die Bäume, das heißt die Völker hin, zum Dornbusch. Aber in dem Dornbusch, da ist nicht mehr Jesus Christus drin. Der ist bereits in den Himmel zurückgefahren. Jetzt geht es zum leeren Dornbusch. Zum Fluch und sage, komm, sei du König über uns. Und der Dornbusch ist Israel ohne Christus. Hier hast du viermal Israel. Der Ölbaum, die Väter. Der Feigenbaum, das Land. Der Weinstock, die Kindschaft. Also alle Funktionen, die Gott versprochen hat. Und dann hast du das Letzte. Dann hast du Dornstrom. Israel ohne Christus. Und das ist das, was der Jesus sagt in Johannes. Wo er gesagt hat, wenn ein anderer kommt in seinem Namen, den werdet ihr annehmen. Es kann bloß ein Jude sein, wenn ein Jude nur ein Jude annimmt. Und da sieht man, der Antichrist wird aus Israel kommen. Und jetzt kommt das Interessante. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen, wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben? Das heißt, wollt ihr mich zum Christus machen? Das ist genau das, was hier zwischen den Zeilen steht. Der Gesalbte ist der Christus, der Priesterkönig. Jetzt kommt das Interessante. Er sagt, so nehmt Zuflucht unter meinem Schatten, wird so ein mickriger Dornstrauch von der Schatten. Der hat keinen Schatten. Das ist das Teuflische von dem Bild. Und jetzt kommt das, was dann passieren wird beim Antichristen. Wer sich ihm nicht hingibt, wird erledigt werden. Wo nicht, so gehe Feuer aus vom Dornbusch und verzehre die Zedern Libanons. Und dann siehst du die Wirkung auch dieser Fabel, nämlich Vers 22, dass ein böser Geist zwischen die alle kommt. Und das ist genau das, was in der Offenbarung passiert. Zwischen der Hure Babylon, der abgefallenen Christenheit und dem Tier, dieser Welteinheitsregierung, wird genau dieser böse Geist, der vom Antichristen ausgelöst wird, hineinkommen. Und am Schluss wirft das Tier die Hure ab und vernichtet sie. Das muss nicht das Ende sein. Da wird ganz wenig drüber predigt, dass das Tier, der Weltstaat, am Schluss die Hure Babylon, die abgefallene Christenheit, vernichtet. Der Antichrist wird die Hure Babylon am Schluss angreifen. Und das ist dann keine Christenverfolgung, sondern das ist ein Christentumsverfolgung. Alles, genau was in der antichristlichen Zeit passiert, ist in dem Richter 9 drin. Das ist mit das Wichtigste, was überhaupt in der Bibel über den Antichristen steht. Und du siehst, Vers 56, also zahlte Gott dem Abimelech das Übel heim, das er an seinem Vater getan, als er seine 70 Brüder ermordete. Das heißt, dann vergilt Gott die Bosheit diesen Männern. Und dann wird Gott der Welt diese Bosheit, die sie angerichtet hat unter der antichristlichen Herrschaft, praktisch auf den Kopf zurück vergelten. Das ist dieser prophetische Einschub. Da hast du das größte Kapitel über den Antichristen, das es in der ganzen Bibel gibt. Und jetzt ist eigentlich so, jetzt könntest du sagen, gut, dann ist alles futsch. Aber es ist ja ein prophetischer Einschub. Du siehst jetzt, mit Israel geht es weiter. Noch ist es ja nicht so weit. In Israel geht es weiter, trotz diesem Abfall. Jetzt kommen plötzlich wieder Richter, der Tola, der Jair, und die sitzen auf Eselfüllen. Das heißt, dieser Jair sitzt auf Eselsfüllen. Der Esel ist das Tier, das stellvertretend stirbt. 2. Mose 13, 13. Anstelle eines Esels wird ein Lamm geschlachtet. Das heißt, es sind Erlöste, für die stellvertretend Jesus gestorben. Und die rettet dann Gott. Aber wieder kurzfristig, seht ihr, Vers 6 kommt schon ein viel kürzeres Intervall. Die Intervalle werden immer kürzer. Wiederum taten die Kinder Israel, was böse war, und geht wieder zu den Götzen. Vers 10, dann schreien die Kinder Israel zum Herrn. Bekennet ihre Sünde. Und das ist das Interessante. Immer wenn die Christenheit aufwacht, oder wenn eine Gemeinde aufwacht, oder wenn ein Gläubiger aufwacht, und er schreit zum Herrn, dann hört der Herr in der Regel diese Stimme und dann bricht wieder sowas wie kurzfristig als eine Erweckung auf. Aber in allgemeiner Abfall hält es nicht lange an, nämlich Vers 13, sind sie bereits wieder im Vollabfall. Und jetzt kommt etwas, das Gott manchmal tut. Das ist für mich mit das wichtigste Kapitel. Kapitel 9 und Kapitel 10 von Richter. In Kapitel 10 passiert nämlich etwas. Und zwar, Gott sagt, dennoch habt ihr mich verlassen. Die schreie zum Herrn und sagt, ihr habt mich verlassen. Seid anderen Göttern nachgefolgt, habt ihnen gedient, darum will ich euch nicht mehr helfen. Er sagt, ich helfe euch nicht mehr. Das heißt, Gott kann auch aus erzieherischen Gründen manchmal die Hilfe sperren, wenn man noch so zu Gott schreit. Aber jetzt kommt was Interessantes. Das darf man nicht vergessen. Jetzt kommt wahre Buße. Und es gibt für mich kein Kapitel, wo man so die wahre Buße lernt wie im Richter 10. Und zwar, es heißt hier Vers 15. Aber die Kinder Israels sprachen zum Herrn, wir haben gesündigt. Tue uns, was dir gefällt, nur errette uns noch zu dieser Zeit. Das heißt, sie gehen zu Gott, bekennen ihre Sünde und sagen letztendlich, trotzdem akzeptieren wir auch jede Strafe. Du kannst mit uns machen, was du willst. Wir bitten nur praktisch demütig, hilf uns. Macht der Unterschied? Das ist ein zerbrochenes Herz. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Das heißt, sie beginnen Gott zu dienen, tun die fremden Götter raus, selbst wenn Gott sie gestraft hätte. Da hat Gott noch lange nicht eingegriffen. Sie sind also bereit, mit fliegender Fahne unterzugehen, wenn es Gott will. Sie dienen jetzt Gott, egal was es kostet. Selbst wenn er ihnen nicht mehr hilft, sie sagen, wir dienen Gott trotzdem, wir sind selber schuld. Jetzt heißt es, da war der unwillige Israels Ungemach. Menge hat übersetzt, da konnte er sein Erbarmen mit der Not Israels nicht mehr länger zurückhalten. Dann bewegen wir den Arm Gottes. Wenn man so Buße tut, dann kann Gott sein Erbarmen nicht mehr zurückhalten. Wenn jemand will, dass ihm Gott hilft, dann müssen wir so Buße tun. Dann wird Gott eingreifen, egal was es kostet. Und da siehst du immer wieder, wie Gott die Gläubigen auch mahnt und sagt, es gibt eine Hoffnung, wenn es noch so elend ist, mit dem Abfall gibt es eine Hoffnung, dass man Gott dienen kann, wenn man wirklich Buße tut. Jetzt erweckt Gott wieder einen Richter. Und zwar Jephtha, diesen Gileaditer. Und jetzt siehst du etwas, er ist ein Mann, Vers 29, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Ist ein wirklicher Gottesmann, der Gott wirklich dient. Aber in der Zeit, wo alles im Abfall ist, passieren dann auch furchtbare Dinge. Auch bei den klaren Gläubigen passieren dann schreckliche Dinge. Das ist ein typisches Bild für die Endzeit. Dieser Jephtha tut ein Gelübde, obwohl er hier halt kein Gelübde tun dürfe und tötet seine Tochter. Furchtbar. Für die Juden ist das kein Thema, dass er sie wirklich getötet hat. Bloß die Christen sagen immer, vielleicht hat er sie gar nicht getötet. Er hat sie getötet. Er bringt seine eigene Tochter um. Anstatt dass er Buße getan hätte und hätte die Sünde auf seinem Haupt gelassen, er hätte das können. Er hätte gesagt, ich bin schuldig, vielleicht hätte ihn Gott dann getötet anstelle seiner Tochter. Aber Mutter, da war er nicht manns genug. Und jetzt kommt was ganz, ganz Entscheidendes. Die Endzeitumstände bewirken, dass die Menschen rückgratlos werden. Das ist auch Erziehung. Da ist kein Rückgrat mehr da. Hätte er Rückgrat gehabt, wäre er hingestanden und hätte sich notfalls unter der Fluch dieses gebrochene Gelübdes begeben und wäre lieber gestorben als statt seiner Tochter. Das kann er nicht mehr. Er hat keine Kraft mehr dazu. Und damit stirbt seine Tochter. Und da siehst du das Drama, das sich hier eigentlich abgespielt hat. Und wenn du dann weiterliest, dann siehst du, wie es wieder relativ schnell kippt. Wie das auch bloß eine Episode war. Und wenn wir dann in Kapitel 13 reingehen, zwischen Eischub in Vers 8 bis 15, sieht man nochmals, wie Gott immer wieder Menschen erweckt, Vers 14, die auf Eselsfüllen reiten. Geschwister, das ist mir so wichtig bei dem Buch Richter. Gott erweckt immer nur die, die auf dem Eselsfüllen reiten. Das heißt, Menschen, die Esel sind geistlich, die durch das Blut Jesu stellvertretend gerettet sind. Er erweckt immer bloß die, die letztendlich zum Blut Jesu gehen. Die zum Lamm Gottes, zu Jesus Christus kommen. Und mit denen rettet er wieder. Aber es hält nicht. Die Intervalle werden immer kürzer. Und jetzt bringt er etwas. Jetzt zeigt er am Schluss. Das war ja das Drama, was wir auch studiert haben. Was im Buch Richter passiert, wie letztendlich Simson, ein Gesalbter des Herrn Nassiräer, ein wahrhaft mit dem Heiligen Geist Gesalbter, mit einer klaren Berufung, wie die in dieser Zeit so furchtbar unklar werden, dass selbst die gesalbten und klar berufenen Leute nicht mehr wissen, was gut und böse ist. Und da ist es wieder, die Kinder Israel taten, was böse war. Und mittendrin in dieser Bösartigkeit offenbart sich Gott wieder. Und in Vers 18 kommt wieder der Engel des Herrn. Das erste Mal hat er sich geoffenbart als Feld mit dem Opfer. Da hat er das vollkommene Opfer gebracht. Und jetzt offenbart er sich und fragt, was fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Das ist dieser Name Jesus, wo jeder gerettet wird, wenn er ihn anrufen wird. Da offenbart er sich jetzt. Und er offenbart sich den Leuten wieder und zeigt, es geht. Man kann auch jetzt noch Gott dienen. Und dann kommt Simson, der Nazirer. Und jetzt passiert was Furchtbares. Und das ist eine Geschichte, eine Kirchgeschichte, immer wieder passiert. Ist auch bei Gläubigen immer wieder passiert. Das ist ein Drama. Und zwar, obwohl er gesalbt ist mit dem Heiligen Geist, ist er nicht geistlich. Das ist ein Problem. Es heißt nämlich hier in Vers 14, Simson ging nach Timnat hinab. Da hat er überhaupt nichts verloren in Timnat. Und sah da selbst ein Weib unter den Töchtern der Philister. Liebe Adam und Eva, die Augenlust. Er lebt nicht gekreuzigt mit Christus, dass seine Augen spazieren. Und er geht hemmungslos zu ungläubiger Frauen. Das ist das Problem. Drama. Und das ist die Frucht dieser Zeit. Wisst ihr? Diese Zeit ist so. Wie soll ich das erklären? Der Zeitgeist. Über die Medien. Egal, wo du bist, ob du siehst, ob du liest, ob du hörst, egal welches Organ es ausspricht. Du bist dauernd unter Beschuss, die Finsternismächte senden dauernd ihre feurigen Pfeile auf die Gläubiger und versuchen sie zu beeinflussen. Und wo du hinguckst, siehst du Hurerei, Ehebruch, Lug, Betrug. Also alles, was früher eine Schande war, ist heute in. Das ist der Zeitgeist. Und je mehr das um dich herum in wird, je mehr die Menschen das tun, je mehr drückt es auf die Gläubiger. Und dann kann es passieren, dass ein Gläubiger einfach abfährt. Und das ist genau das, was beim Gideon passiert. Er ist geistlich. Er ist nicht bereit, radikal Gott zu dienen, gekreuzigt mit Christus zu leben. Und jetzt bricht es durch. Jetzt sieht er die Frau und dann kippt er. Jetzt kommt das Nächste. Genauso drücken.
Bei Simson.
Simson, Entschuldigung. Gideon war vorher. Und dieser Simson, der hat Eltern. Und diese Eltern sind wieder eine Generation vorher. Die haben noch das erweckte Israel gesehen. Und diese Eltern, die sehen, dass das böse ist. Vers 3. Sie sagen, das ist denn kein Weib unter den Töchtern praktisch Israels. Warum gehst du zu den Philister? Das ist verboten gewesen. Jetzt kommt das Drama. Sie macht gleiche wie der Eli. Sie sagen es, aber sie wehren nicht ernstlich. Sie lassen ihn gewähren. Wieder diese Rückgratlosigkeit. Wo man dann einfach um des Friedens willen, dass ja, Gemeinde kleiner wird, einfach keine klare Linie sieht. Jetzt siehst du halt etwas, man lässt es diesem Simson geschehen und jetzt hat er Sieg. Wisst ihr, warum der Sieg hat? Der hat Sieg wegen seiner Berufung. Wir wissen von Leuten, die begnadete Evangelisten waren, die evangelisiert haben, da ist was passiert und hinter den Kulissen sind sie in Ehebruch gefallen. Wissen wir. Und irgendwann kommt es raus. Und wenn du das jetzt anguckst, dann siehst du Simsons Krafttat. Du siehst, wie er als Gesalbter des Herrn, Vers 14 von Kapitel 15, wie er Wunder und Zeichen tut, wie er Kraft hat, wie alles wunderbar ist. Aber das, was im Simson in seinem Herzen war, ist nicht gebrochen. Das ist ein Problem. Und das ist genau das, was Gott sagt am Anfang von dem Buch, dass er letztendlich diese alten Dinge lässt, um zu prüfen. Und wir werden dann die alten Dinge geprüft, nicht an den neuen. Also, ich sage es immer vorsichtig. Wenn ich Versuchung kriege, da kommt was von früher, wo mich erinnert. Und wenn du dann gerade wackelig bist, geistlich, dann kommt so der Gedanke, das war doch auch schlecht früher. So schlimm war doch das alles gar nicht. Und dann kommt so langsam kommt das Schleichende. Das ist das Bösartige. Und bei Simson siehst du dort, er hat hier bei der Sache mit der Ehefrau hat er einen Kompromiss gemacht. Und jetzt kannst du durchgehen, egal wo du hingehst, du findest jetzt beim Simson immer das Gleiche. In Kapitel 16 heißt es, Simson ging nach Gaza und sah da selbst eine Dirne und kam zu ihr. Er hat keine Hemmungen, zur Dirne, zur Hure zu gehen. So weit ist es. Immer noch der Gesalbte des Herrn. Warte, da ist was passiert, da ist eine Hemmschwelle abgebaut worden, hinter der Kulisse. Das ist Endzeit.
Das ist auch das, warum ich so böse bin, wenn ich, also ich bin wirklich böse. Wenn ich solche Zeitungen sehe, wie christliche Blätter dann sagen, es kann sein, dass ein Gläubiger Ehebruch begeht. Das ist eine Schande und ein Gräuel vor Gott, dass man sowas rumschmiert in den Zeitungen. So muss ich sagen, wenn ein Gläubiger sowas tut, dann ist das die letzte Katastrophe. Das kann sein Abfall sein, wo er nicht mehr zurückkommen kann. Das steht bloß mit dem Feuer, das ist mit dem Leben gespielt. Man muss die Gläubigen hier in letzter Radikalität und Konsequenz warnen und nicht so wachsweich vorgehen, wie es heute die Christenheit macht. Alles so halb psychologisch verbrämt. Und dann Vers 5 wieder, danach gewann er ein Weib lieb. Die hieß die Lila. Und das ist eine Philisterin wieder. Wieder die alte Sünde. Es kommt der alte. Hat er nie gebrochen. Und dann siehst du bei Simson etwas, das erschüttert mich. Das gleiche, was bei dem Petrus war, Vers 10. Sie sagt jetzt zu ihm, jetzt kommt die Welt. Die Welt, muss ich vorstellen, und sagt zum Gläubigen, du Gläubiger, du hast Betrüger und mir Lügen vorgeschwatzt. Vers 13. Bisher hast du mich betrogen und mir Lügen vorgeschwatzt. Mach doch was. Der fängt jetzt halt zu lügen. Der hat keine Hemmung mehr. Dann rutscht mir die Sünde rein. Man will seinen Job nicht verlieren, darum lügt man. So geht's. Und so gehen wir immer mehr bergab und dann passiert eben bei diesem Simson das, was letztendlich im Endeffekt passieren wird. Seine Seele, Vers 16, wird bis zum Staub matt, man hat keinerlei Kraft mehr. Vers 19, der Heilige Geist weicht. Vers 20, man merkt nicht einmal, dass der Heilige Geist gewichen ist, man merkt nicht, dass man im Abfall ist, merkt man nicht mehr, wird verblendet. Und dann fällt man in die Hände der Finsternismächte. Und dann am Schluss gibt ihm Gott nochmal Gnade, dass er wenigstens seine Seele rettet, aber er stirbt. Und da siehst du, wie das enden kann. Jetzt hätten wir eigentlich gedacht, so ist es uns ja auch gegangen, als wir an Kapitel 17 kamen, das ist jetzt der Höhepunkt, die Gesalbte des Herrn benehmen sich wie die Welt. Aber jetzt siehst du etwas, was passiert ist in der Christenheit, was passiert ist, mittendrin. Gideon, das ist jetzt ein geistiger Führer gewesen, geht völlig unter. Und jetzt siehst du was Furchtbares. Kapitel 17 ist mit das Furchtbarste vom ganzen Buch der Richter. Du siehst einen Mann vom Gebirge Ephraim namens Micha. Er kommt von Ephraim, vom positiven Stamm, also aus einer gläubigen Schiene. Er kommt vom Gebirge, er kommt von der Offenbarung Gottes, er kommt von der Offenbarung Gottes her, er weiß, um was es geht. Das heißt es, da sprach er zu seiner Mutter die 1100 Silberlinge, die dir genommen worden sind, und um deretwillen du einen Fluch ausgesprochen hast, vor meinen Ohren siehe, jenes Geld ist bei mir, ich habe es genommen. Das kann man sagen, wunderbar. Aber jetzt frage ich einmal, wie kann es kommen, dass ein Mensch, der die Offenbarung Gottes kennt, wie kann es kommen, dass ein Mensch, der auf dem Gebirge lebt, der von Ephraim kommt, von den wahren Gläubigen, dass der stiehlt? Warum hurt der Simson. Warum stiehlt der Micha? Das ist der Zeitgeist der Endzeit. Wenn man hier nicht absolut Lammesnatur hat, mit Christus gekreuzigt lebt, der Sünde flieht und wirklich das Blut Jesu kennt und mit dem Herr Jesus lebt, dann haben wir keine Chance, dann fällt man dem anheim, weil der Zeitgeist immer stärker wird. Da muss man zum Lamm, zum Herr Jesus hinfliehen. Er bekennt es, aber seht ihr hier Reue? Er sagt ganz einfach zu seiner Mutter, du, ich habe übrigens dein Geld gestohlen. Zuerst stiehlt er, dann macht er ein lockeres Bekenntnis. Er zeigt keinerlei Reue, das ist auch typisch, dass man über die Sünde redet, wie wenn es ganz normal wäre, ich habe das Auto weggefahren, ich habe gestohlen. So reden wir dann drüber, ist doch alles nicht so schlimm. Da sprach seine Mutter, gesegnet seist du, mein Sohn, vor dem Herrn. Also gab er seiner Mutter die 1100 Silberlinge wieder. Die ist halt besser. Die hat ihn nämlich verflucht, statt dass sie gebetet hätte. Er zeigt keine Reue über die Lüge, über den Diebstahl. Er zeigt keinerlei Reue, dass er hier Diebstahl begangen hat. Er zeigt keinerlei, ich sag mal, Herzensbuße, sondern nur so ein lapidares Bekenntnis. Sie zeigt keinerlei Reue, dass sie geflucht hat. Beide zeigen keine Reue, beide gleich schlimm. Seine Mutter sprach, ich habe mit meiner Hand das Geld gänzlich dem Herrn geheiligt, für dich, mein Sohn. Sie sagte also, dieses Geld habe ich abgeschrieben. Wenn ich es selbst wieder kriege, hört es Gott. Das ist eine klare Aussage. Und was macht sie daraus? um ein geschnitztes und gegossenes Bild zu machen, um Götzendienst zu treiben. Das ist das Teuflische. Um Götzendienst zu treiben. Da seht ihr, wie weit die gekommen sind. Er hat sicher auch gelogen, wo seine Mutter hier letztendlich auch reingelegt hat, wo die ihm erzählt hat, dass er das bestohlen wurde, hat er bestimmt sein Bedauern zum Ausdruck gebracht, das kann man gut vorstellen. Auf jeden Fall, er stiehlt hemmungslos, sie flucht hemmungslos, beide tun keinerlei Buße, sie sagt, es wird dem Herrn geweiht, das Geld in Wirklichkeit treibt sie Götzendienst. Und seine Mutter nahm dann 200 Silberlinge, Vers 4, und gab sie dem Goldschmied und machte ihr daraus ein geschnitztes und gegossenes Bild. Also ich weiß nicht, die war in Mathe nicht unbedingt der Schule der Beste, aber wenn ich es richtig sehe, 1100 hat sie Gott geweiht. Was hat sie wirklich getan mit den 1100? Sie hat 900 für sich behalten, hat 200 hat sie gegeben. Das ist was, das wert war. Jetzt lügt sie nämlich Gott an, dem sie ihr Versprechen bricht. Hemmungslos, ohne mit der Wimper zu zucken. Es ist alles normal, was ist doch nicht schlimm. Stehlen ist nicht schlimm, Fluche ist nicht schlimm. Gott was verspreche und nicht halte ist nicht schlimm. Götzebilder mache ich nicht schlimm, es ist alles harmlos. Und sie kriegt dann ein wunderbar gegossenes Bild. Das kommt in Michas Haus, der liebe Sohn, die zieht am gleichen Strang. Sie dienen beide die Götze. Er machte Ephod und der Teraphim und füllte einem seiner Söhne die Hand, dass er Priester wurde. Muss ich mir vorstellen. Eine freie Mitdurftigkeit Priester wäre. Er muss das im Stamm Levi sein. Das heißt, er bricht die Anweisungen, die Gebote Gottes hemmungslos. Und wenn ich das nur so oberflächlich wegsteckst, dann ist doch wunderbar, der tut einer Buße. In Wirklichkeit ist hier der religiös verbrämte Abfall dargestellt, wie ich es ganz selten in der Bibel gefunden habe. Da wird fromm getan nach Hause hin und hinter der Kulisse wird Gottes Wort und Anweisung mit Füßen gedreht. Und jetzt kommt Vers 6, die Erklärung, und in der Zeit leben wir. Zu jener Zeit war kein König in Israel und ein jeder tat, was ihm recht dünkte. Und das ist die Wirkung der Gesetzlosigkeit. Und das ist das, was wir hier im Hals haben, wo wir uns mit rumschlagen müssen. Dass immer frommes Wesen da ist, wo dahinter letztendlich keine echte Nachfolge ist. So wie es der Paulus sagt, sie haben den Schein von Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Das ist genau das, was passiert. Und dann kommt der Levit. Jetzt frage ich mal, was macht ein Levit hier? Ein Levit hat in Jerusalem in Juda zu sein, seinen Dienst zu versehen. Was dreht sich der Levit hier rum? Ich bin ein Levit von Bethlehem, Juda. Dort gehört er hin. Ihr merkt, auch die Levite, die geistlich gesinnt sind, außer Rand und Band. Und was macht der Levit? Der geht im Ernst hin und spielt den Privatpriester für diesen Götzendiener Micha und seine Mutter. Das ist der Wahn in der Endzeit, dass die Gläubigen dann den götzendienerischen Linien noch gefällig werden und denen noch huldigen und denen noch letztendlich, ich sag's mal, die Ehre geben. Und an dem erkennst du einen Gläubigen. Ich habe das bei mir mal gesehen. Es gibt so Phasen, wo dir geistlich alles läuft, wo alle Türen aufgehen, wo sie dir alles nachschmeißen. Ehre, Ansehen, Einfluss, alles. Und die Bibel sagt, wenn das passiert, dann wirst du geprüft, ob du echt bist. Wenn du dann nämlich klar bleibst, dann passiert relativ schnell etwas, dann ärgerst du alle. Da kommen alle und sind beleidigt und sind letztendlich mit dir böse, weil du nämlich klar bleibst. Guckt nur ein Beispiel. Ich hätte der Brüderbewegung gegenüber nur sagen müssen, dass wir die Lehre von der Unverlierbarkeit des Heils annehmen und wir wären angesehene Gemeinde gewesen, ich wäre ein angesehener Mann gewesen, es waren alle Türen offen. Und dann muss ich den Preis bezahlen, muss sagen, nee, die Bibel lehrt was anderes, also kann ich es nicht annehmen. Obwohl mit dem vollen Bewusstsein, dass Bewegungen mit Brüderbewegungen, jemand, der sowas lehrt, der lehrt, dass man verloren gehen kann als Gläubiger, absolut abschießt. Den Preis musst du zahlen. Es wird sich zeigen, wenn diese Endzeiterscheinungen kommen, ob man Rückgrat hat. Ich möchte nochmal betonen, ist euch aufgefallen, wie die Intervalle immer wieder letztendlich gezeigt haben, dass Leute ohne Rückgrat. Und auch die Levite, der hat kein Rückgrat. Statt dass er Gott dient, gibt er hier nach. Und das ist das Problem. Wir müssen geistig unsere Positionen, die wir klar vor der Schrift erkannt haben, verteidigen, kostet es, was es wolle. Egal, was für einen Preis gibt. Wie der Bush hat immer gesagt, wenn ich der Einzige wäre auf der Welt, ist mir völlig egal, so ist es. Wenn man was geistlich klarer kann, dann muss man durchkämpfen. Das ist hier, das passiert hier nicht mehr. Oder wenn wir 100 Mal alle erklären, dass so wie wir Gott gedient haben, dass man das Reich Gottes so Nummer 1 nimmt und wirklich versucht, nicht nur die Versammlungen zu besuchen, sondern wirklich Gott zu dienen, dass das normal ist. Wenn wir jetzt alle erklären, das ist heute nicht mehr in, heute verwirkle mich sich selber und kommt einmal wieder in die Versammlung, dann muss ich sagen, Entschuldigung, ich habe es anders gelernt von der Bibel her, ich habe es anders gelernt von der Vergangenheit her. Gott zu dienen, nach der Väterweise, ist richtig. Und da muss man notfalls auch bereit sein, den Preis zu zahlen. Und in der Endzeit ist halt so, dass niemand mehr weiß, was gut und böse ist. Da würde alles einreden. Zu jener Zeit war kein König in Israel und zu jener Zeit suchte der Stamm der Daniter ein Erbteil. Jetzt kommt der Stamm dann. Jetzt bricht das antichristliche brachial hervor. Wir haben das ja studiert. Und die Kinder dann, die sind bösartig, die sind wirklich bösartig, die greifen dann zur Gewalt, die entführen diesen Götze, das passt ja zu denen, die klauen den Götze, die machen gar keinen selber, die stehlen ihn, nehmen den mit und dann siehst du etwas, Vers 30, und die Kinder dann richteten für sich das geschnitzte Bild auf. Und das geschnitzte Bild, letztendlich, das ist etwas, der Götzendienst, der kommt von Dan, und aus Dan wird der Antichrist kommen, der Stamm. Dann wird der Antichrist hervorbringen. 1. Mose 49. Dann ist eine Schlange im Wege. Und darum fällt auch der Stand dann mit der Offenbarung. Und da siehst du dann etwas. Sie richtet das geschnitzte Bild auf. Aus dann wird der Götzendienst kommen. Das ist dann das Normale. Und dann, Vers 19, dann kommt etwas noch Furchtbares. Der Verfall. Und zwar dann siehst du, wie man im Volk Gottes ein Zerfall geschieht. Da ist ein levitischer Mann. Der ist auf dem hinteren Teil des Gebirges Ephraim, der Krebs will. Also ich habe es jetzt nicht studiert, aber wenn ich nicht alles, was ich jemals in der Bibel gelesen habe, ist es nicht legitim, dass ein Levit der Krebs will, war, die zweite Frau. Ich weiß keine Stelle, wo das erlaubt ist. Levit. Levit, die Priester, die sollen Jungfrauen heiraten. Es geht sogar so weit, dass er nur in dem Fall Jungfrau oder Witwe oder so heiraten darf, die geistlich aus einer sauberen Linie kommen, aber kein Krebsweib. Das ist aber, wie schon der Levit völlig außer Rand und Band ist. Und wie jetzt der moralische Verfall kommt, er nimmt das Krebsweib und dann holt er sie zurück und wird Ehebruch begangen. Und statt dass er sie den Priester übergibt, um sie zu steinigen, um sie zu töten, da hätte eine Person sterben müssen, dieses Krebsweib, weil sie Ehebruch begangen hat. Schont er sie, jetzt kommt wieder diese Rückgratlosigkeit, diese Kompromisslosigkeit, die fällt vollständig, da ist keine Kompromisslosigkeit, sondern da ist so ein lasches Wesen, man geht einfach hin, letztendlich, und sagt, 5 ist, soll es gerade sein, das ist in Ordnung. Der lässt die Frau einfach, obwohl sie Ehebruch hören, der will nur seine Frau wieder. Das kann er als Levit nicht bringen, hätte sie zum Tode ausliefern müssen, der Priesterschaft, hat er nicht getan. Wisst ihr, was jetzt passiert? Ihr kennt ja das Ergebnis, wir haben studiert. Statt einer Frau sterben Tausende. Das Gericht Gottes. Man macht an einer Stelle den Kompromiss und Tausende müssen es büßen. Und der Vater ist gleich schlimm. Die sind alle gleich schlimm und da ist Sodom und Gomorra und am Schluss wird die Frau zu Tode geschändet. Und wisst ihr, jetzt sage ich es einmal hart, so brutal sich das vielleicht daher, nach mosaischem Gesetz hätte sie gesteinigt werden müssen. In der Regel, mit dem ersten Stein ist sie ohnmächtig, hat nichts mehr gemacht, wäre getötet worden. Jetzt wird sie zu Tode geschändet. Du siehst also, der Frau ist ein viel schlimmeres Schicksal widerfahren und als Folge davon kippt der Stamm Benjamin in Kapitel 20 vollständig um und geht in die Sünde und wird so gut wie ausgerottet. Wir haben ja das studiert, wie wenigstens der Rest Israels in Kapitel 20, Vers 13 nur einigermaßen normal ist und sagt, wir müssen das Böse hinwegtun. Das ist nur ein bisschen Gesinnung vor Gemeindezucht. Das ist in Ordnung. Und dann siehst du systematisch, wie die Verblendung auch bei Benjamin ist jetzt, trotz dieser schrecklichen Sünde, diese Decke, den Vers 34, wie es heißt, und 10.000 auserlesene Männer aus ganz Israel kamen gegen Gibea, als der Streit hart war, die Kinder Benjamin aber merkten nicht, dass ihnen das Unglück nahte. Und das ist das, was in Laodicea, was über Laodicea geschrieben wird, sie merkten nicht, die Augen sind verblendet. Darum sagt der Herr, er braucht Augensalbe. In der Regel merkt die abgefallene Christenheit nicht, was ihnen blüht. Die Bibel sagt nicht immer, sonst geht aus der Hure Babylon, sonst werdet ihr ihre Sünden teilhaftig, dann werdet ihr Gericht bekommen. Das wird passieren. Das wird furchtbar enden. Das ist keine Frage. Das endet dann ja auch furchtbar. Und zwar, dann wird Benjamin ausgerottet bis auf ein ganz, ganz kleiner Überrest. Aber das ist wieder die Hoffnung. Gott lässt bei den größten Sünden oft nur ein kleiner Überrest, dem er bereit ist, Gnade zu geben. Und jetzt siehst du, wie sie versuchen, letztendlich diesem elenden, heruntergekommenen Stamm zu helfen. Und da sieht man wieder die Gesinnung der wahren Gläubigen. Wisst ihr, ich habe schon Gläubige gesehen, führende Leute, die haben gepredigt, haben gesagt, für die abgefallene Christenheit, die soll praktisch zur Hölle fahren, mit denen haben wir nichts mehr zu tun. Sie haben es ein bisschen anders formuliert, aber das war der Hintergrund. Da sind wir gekommen und gesagt, ja, wir müssen noch ein paar rausholen. Da ist nichts mehr zu machen. Und das ist eben falsch. In der Inside sieht man die Gesinnung, Kapitel 21, Vers 17, die wirklich die wahre Gläubige zeigt. Benjamin muss gerettet werden. Es soll kein Stamm aus Israel vertilgt werden. Der wahre Gläubige hat immer ein Herz für die Abgefallene und versucht zu retten, was zu retten ist. Er macht keinen Kompromiss. Er vermischt sich mit ihnen nicht. Er zieht mit ihnen nicht zum gleichen Strom. Macht er nicht. Aber etwas macht er. Er versucht sie zu retten. Er versucht ein paar rauszuholen. Und dann schließt das Buch Richter im Totalabfall mit Vers 25. Zu jener Zeit war kein König in Israel, jedermann tat, was ihn recht dünkte. Das heißt, man sieht letztendlich etwas. Man sieht der Abfall. Man sieht, was Gesetzlosigkeit bewirkt. Und jetzt guckt ihr mal an, wie hat es angefangen? Ganz harmlos. Mit einem kleinen Kompromiss von Manasse. Dann hat die Ebene nicht leer gefegt. Und wo ist dann am Schluss? In der totalen Finsternis am Antichrist dann heimgefallen. Wo ist das Volk Israel am Boden zerstört, gesetzlos bis zum geht nicht mehr dem Gerichte Gottes ausgeliefert. Und da siehst du, der Weg, den die Christenheit genommen hat, vor der Urgemeinde bis heute. Heute sind wir hier in Kapitel 19, 20, 21. Wir sind mittendrin im Abfall der Christenheit, mittendrin. In diesen, sagen wir, Vorgängen. Und unser Ziel als Gläubige kann bloß eins sein, zu diesen 7000 zu gehören, die das Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Und Herr Jesus, möchte dir einfach danken, dass es deine Gnadeerweisungen waren, dass der Vater im Himmel uns dich als unseren Hohepriester gegeben hat und dein kostbares und teures vergossenes Blut, das wir bis heute überlebt haben, auch geistlich, dass wir hier sind, trotz aller Sünde, aller Verkehrtheit. Ich möchte einfach anbeten und dir dafür danke für deine Gnadeerweisung, für dein hohepriesterliches Wesen, das du uns durchgebracht hast. Und du siehst, was im Buch Richter passiert ist, wie wir sehen, was letztendlich der Christenheit passieren wird. Ich bitte einfach, erbarme dich unser. Und gib Gnade, dass wir zu denen gehören, die aufgrund der Verkürzung der Zeit einfach überleben. Dass du uns Gnade gibst, durchzukommen. Wenn wir dir, dem Lamme, bleiben, dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Gib einfach Gnade in dieser Zeit der Gesetzlosigkeit, dass wir als Einzelne und als Gemeinde so durch diese Zeit durchgehen, ohne Brandgeruch. Erhobenen Hauptes dich erwartet, wenn du kommst, um deine Gemeinde zu holen. Und dafür danke ich dir. Amen.
Amen.